HMD Software. Manchmal lohnt es sich, neue Wege zu gehen. Mit HMD Software wird der Wechsel leicht gemacht. Einfach, klar und ohne Umwege. So gewinnst du wertvolle Zeit für das Wesentliche. Entdecke, wie unkompliziert es sein kann, frischen Wind in deine Abläufe zu bringen. Hashtag sei mutig, denk neu. Jetzt informieren unter www.hmd-software.com. HMD Software AG. Wir machen Bürokratie einfach.
Ansteuern. Der NWB-Podcast für Steuerfachleute. Mit Melchior Neumann.
Herzlich willkommen beim Ansteuern-Podcast, dem NWB-Podcast für Steuerfachleute. Mein Name ist Melchior Neumann und an meiner Seite sitzt heute Carina Heckmann. Wir teilen eine gleiche Leidenschaft, über die wir heute sprechen wollen. Das ist tatsächlich nicht die fürs Steuerrecht, die hast du vielleicht, ich zumindest beschränkt zumindest. Für mich ist das eher ein Problem, was man möglichst pragmatisch lösen sollte und nichts, was ich unbedingt jetzt liebe. Aber es sind die kleinen Selbstständigen, die, ich würde sagen, die ganze Szene und Branche der online tätigen Selbstständigen, die man in der klassischen Kanzlei eigentlich gar nicht so gern als Mandant hat. Man hört immer, oh, die Mandanten will man nicht, weil viel Aufwand und wenig Gegenstandswert, das heißt häufig unrentabel. Und du bist in der Szene sehr gut vernetzt, du hast da ein Angebot und jetzt würde ich gerne das erstmal kennenlernen, dich persönlich kennenlernen. Wie bist du eigentlich da hingekommen? Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du was mit Steuern machst? Und wie hilfst du genau dieser Zielgruppe? Und damit, sehr lange Einleitung, herzlich willkommen, Carina.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, du bist Steuerberaterin. Erste Frage immer, wie ist es denn um Himmels Willen dazu gekommen? War das dein Kindheitswunsch?
Nein. ich wollte mal Lehrerin werden. Also das war so ganz lange mein Wunsch. Genau, und jetzt ist es ja doch irgendwie was anderes geworden, wobei irgendwie doch lehrende Anteile dabei sind. Also wie ist das gekommen? Ich habe mich super früh für einen Ausbildungsweg entschieden. Also mit 15 habe ich halt, wie man das so macht in der Schule, ein Praktikum gesucht und hatte irgendwie das Glück, dass ich ja erstmal irgendwie in der unterkam, ne, so Büro und so weiter. Und halt dann, als ich in die Ausbildung gehen wollte, habe ich einmal so samstags in die Tageszeitung geguckt und gedacht, mal gucken, was da so drin steht. Das war noch die Zeit, wo so Ausbildungsplätze auch in der Tageszeitung standen. Und ich habe da genau 3 Stellen gehabt. Einmal bei einer Steuerberaterin und 2 bei der Stadt. Und ich habe bei allen 3 die Bewerbung hingeschickt, wurde auch überall eingeladen und habe dann aber schnell gemerkt, dass mir dieses Städtische nicht so gefällt und habe mich so auf diese Steuerberatung konzentriert. Genau, und die hatte doch ein bisschen Bedenken, weil ich halt super jung war, ne? Also mit 15 bewirbt man sich, mit 16 habe ich dann angefangen, aber wie man jetzt dann gleich hört, habe ich die Stelle auch bekommen, weil ich habe vorher noch mal ein Praktikum gemacht und das hat halt alles geklappt. Genau, also mit 16 schön in die Ausbildung gegangen für 3 Jahre und habe das auch nie bereut, so früh angefangen zu haben. Das heißt, ich habe wirklich von der Pike auf jetzt einmal alles durchlaufen, ja, über den Fachwirt dann zum Steuerberater.
Das heißt, eigentlich so, ich will nicht sagen die Musterkarriere, aber zumindest die theoretische Musterkarriere, wie man das so, keine Ahnung, wenn die Kammer irgendwann die Karrierewege aufzeichnet, wäre das ja eins. Ausbildung relativ früh angefangen, dann Praxisjahre gesammelt, Steuerfachwirt und dann Steuerberater.
So sieht's aus, genau. Ja.
Aber Wahnsinn, dass doch jemand, so wahnsinnig alt bist du ja nicht, dass zu der Zeit jemand in der Tageszeitung noch geschaltet hat, Anzeigen und auch jemand gefunden hat, offensichtlich, ja.
Das war 2003, also schon ein paar Jahre her.
Ja, naja.
Fühlt sich an wie gestern, aber
natürlich. Wie und da warst du, was war das für eine Kanzlei? Das war eine recht kleine Kanzlei, weil ich vermute, die Großen, also hier Richtung Big Four und so, die haben auch damals schon ihre eigenen Kanäle gehabt, über die sie dann die Leute gefunden haben.
Genau, es war eine ganz normale, sag ich mal, mittelständische Kanzlei mit roundabout so 12 bis 15 Mitarbeitern und von einer Steuerberaterin geführt. Und das passte halt einfach. Und genau, das.
Ja, und da warst du denn die ganze Zeit bis zur Steuerberaterprüfung oder bist du zwischendrin auch gewechselt?
Ich habe tatsächlich direkt nach der Ausbildung gewechselt. Ich hatte schon immer den Grundgedanken, oder man hört das ja irgendwie auch immer, wenn du im Ausbildungsbetrieb bleibst, dann bleibst du auch irgendwie so ein Azubi und so. Und dann gab es halt einfach interne Gründe, die dann dagegen sprachen, da zu bleiben. Also war das so der beste Zeitpunkt, einfach auch nochmal woanders hinzugehen. Bin dann nochmal in eine andere Steuerkanzlei gegangen, in eine ganz, ganz kleine Kanzlei mit nur 3 Mitarbeitern. Und da habe ich wirklich nochmal im Grunde wie so eine zweite Ausbildung obendrauf bekommen, dann so im Ertragssteuerrecht. Ich habe da Einkommensteuererklärung, also wie so ein Lohnsteuerverein gemacht. Aber da wirklich von der kleinsten Zahl wirklich alles nochmal neu gelernt oder zusätzlich gelernt. Bis ich dann auch da nach 3 Jahren gegangen bin in eine fast 10-jährige Anstellung in einem wirklich auch mittelständischen, ganz klassischen Büro. Genau. Und da in der Zeit habe ich auch meinen Fachwirt gemacht und mich auf die Beraterprüfung vorbereitet, auch die Beraterprüfung in der Zeit geschrieben. Da bin ich auch immer noch sehr dankbar für, dass mir das alles so in der Form ermöglicht wurde. Und dann bin ich dann den nächsten Schritt gegangen.
Ja, aber die Frage, die du quasi beantwortet hast, aber nicht selber beantworten konntest, auf die habe ich genau aufgebaut und abgezielt. Es ist sehr untypisch, diesen ganzen Weg wirklich bei einem Arbeitgeber zu machen. Unter anderem wegen dem, was du gesagt hast, aber das ist jetzt vielleicht auch gerade für die Hörer ganz spannend, wenn die am Anfang ihres Karrierewegs stehen. Weil da kriege ich schon mit, dass heutzutage das weniger ein Problem ist als früher, aber früher hat man wirklich gesagt, überleg dir, ob du den Job wechselst, weil das sieht dann sprunghaft aus und so. Ich kenne aber sehr wenige Leute, die wirklich von Ausbildung bis hin zu, ich bin Steuerberater, Steuerberaterin geworden, in einer Kanzlei geblieben sind. Weil, genau, man hat so ein bisschen so die Rolle, wie du sagst, man ist halt irgendwie immer noch der Azubi, auch danach, weil alle Kollegen einen so kennengelernt haben und aus dieser Rolle herauszukommen geht aber deutlich schneller, indem man einfach in ein neues Umfeld geht, was es natürlich keine Anregung soll, unbedingt einen Job zu wechseln, aber es ist definitiv, kann das Vorteile haben. Genauso kann es Vorteile haben, zu bleiben, aber das ist, genau darauf habe ich abgezielt, weil das ist ja schon untypisch und auch so sehr zumindest deine Arbeitsgeschichte, in jeder Broschüre von der Kammer genau als Beispiel hätte genannt werden können, so kann es laufen. Ist das aber ganz häufig doch mit Arbeitgeber und Arbeitsplatzwechseln verbunden.
Ja, also natürlich bildet man ja auch gerne für sich aus und primär für sich aus, das sehe ich auch total. Und da sind dann aber halt eben die Chefs, die Führungskräfte, die Kanzleiinhaber einfach auch gefordert, dann hinten raus eben etwas an den Verantwortlichkeiten, an den Tätigkeiten und einfach an dem Rahmen irgendwie auch zu verändern, damit man eben nicht in dieser Azubi-Rolle bleibt. Ja, und das ist ja nicht nur in unserer Branche so. Das höre ich von Freundinnen, von Bekannten, auch aus ganz anderen Branchen und aus ganz anderen Tätigkeitsfeldern. Aber da ist man dann eben als Kanzleiinhaber einfach in der Pflicht oder dann, ne, das ist dann die Rolle, die man da auch zu erfüllen hat, dass man eben nicht dieser Azubi bleibt, ja, so. Und meistens gibt es ja auch dann jemand, der nachkommt, einen neuen Azubi und so weiter. Da kann man natürlich was tun, aber das sorgt einfach dann irgendwann auch für, ja, Unzufriedenheit, ja, wenn man sich nicht weiterentwickelt.
Und gut, dann machen wir einen Schritt vorwärts. Irgendwann machst du denn Steuerberaterin und da kommen wir dann zu dem Thema, auf das ich auch gleich zu sprechen kommen möchte, dem ganzen Thema deiner Spezialisierung. Aber du hast ja irgendwann einfach die Prüfung gemacht und warst dann in der größeren Kanzlei und da, was für Mandate habt ihr da betreut? Das waren wahrscheinlich noch nicht schwerpunktmäßig die kleinsten Mandate.
Überhaupt nicht, nee. Da, also sehr klassisch würde ich jetzt einfach mal sagen, wenn man das mal so ein bisschen über die ganze Branche sieht, sehr branchenunabhängig, sehr gemischt, von natürlich auch Gründern bis zu etwas, ja, immer noch kleinen GmbHs, wenn wir mal in diesen Grenzen bleiben, ja, aber genau, und dann zwischen EUR-Bilanz und auch Personengesellschaften und so weiter, da war alles vertreten, ja, und da hat im Grunde nicht jeder alles gemacht, aber dort war man jetzt schon nicht so super spezialisiert. Was zu dem Zeitpunkt auch vollkommen in Ordnung war.
Ja, und dann kam aber irgendwann der Sprung. Das heißt, du hast dich irgendwie selbstständig gemacht. Also vielleicht der Kontext, wo bist du mir das erste Mal über den Weg gelaufen? Das war online, ich glaube, keine Ahnung, ich glaube Instagram. So in der Welt der Lexware-Mandate, so nenne ich sie mal ganz gerne. Es ist jetzt nicht nur Lexware, sondern aber so diejenigen, die halt im Wesentlichen irgendwie ihre Buchhaltung selber machen, aber häufig dann doch für so ein paar Fragen oder den Jahresabschluss und die Steuererklärung doch irgendwie gerne jemand hätten. Also ja, muss man sagen, weil für viele Kanzleien eigentlich das No-Go überhaupt, du willst was selber machen, dann ist das ja einfach dreimal Arbeit, wollen wir nicht. Und du scheinst damit zumindest so kein Problem gehabt zu haben. Wie bist du überhaupt darauf gekommen, ausgerechnet die unattraktivste Zielgruppe auszuwählen?
Das ist aber gemein, wenn man das eigentlich so sagt. Aber ja, ich weiß, was du damit meinst.
Das sind die Vorurteile ganz häufig. Ich habe ja schon in der Einleitung gesagt, das verbindet uns eigentlich sehr. Ja, und ich über viele Jahre auch bei Contest genau mit denen zusammengearbeitet. Bei mir kommt es daher, weil ich halt einfach lange selber auch selbstständig war. Und das letztendlich genau die Fragestellungen waren, die ich mich für mich selbst beantworten musste. Und dann habe ich gemerkt, oh, ich bin nicht der Einzige, der diese Fragen hat.
Ja. Wie ist das gekommen? Also erstmal, ich habe mich dann selbstständig gemacht und habe mich dann irgendwann aus der Anstellung gelöst und bin in die Vollselbstständigkeit und habe mich eh so in den Social-Media-Räumen sozusagen aufgehalten. Ja, ich war noch viel, meine Zeit war auch noch ein bisschen Facebook, ja, und dann Instagram halt sehr, sehr viel und bin halt so ein paar Leuten gefolgt und so weiter. Und irgendwann hat man mich in so ein Netzwerk gebracht, die Mompreneurs hieß das, ja, also Mütter, die sich selbstständig machen, ja, und habe da relativ schnell Fuß gefasst, einfach weil man als eben Steuerberaterin sehr selten in diesen Räumen eben zu finden war, ja. Also ich war schon das kleine Einhorn zu der Zeit, ja. Und dann habe ich irgendwie relativ schnell eben Fuß gefasst und habe mich mit der Branche eben so ein bisschen auseinandergesetzt und gemerkt, ach, da ist so richtig Beratungsbedarf, ja. Und die finden überhaupt gar keine Unterstützung, ja. Und jetzt war ich ja eben im Grunde selber eine Gründerin, eine Mutter, die gegründet hat. Ich hatte im Grunde die gleichen Probleme. Ich eben wusste, wie ich meine Buchhaltung zu machen habe und ich wusste, wie ich meine Steuererklärung zu machen habe. Und trotzdem, wir als auch Steuerberater, wir werden ja nicht im Unternehmertum unterrichtet, ja. Das müssen wir ja auch lernen. Und das musste ich auch auf harte Art und Weise zwischendurch mal lernen. Ja, das heißt, aber ich hatte genau die gleichen Fragestellungen und konnte mich total mit denen identifizieren. Also war der Einstieg in diese Branche eigentlich, war ich meine eigene Zielgruppe an der Stelle. Eben, ich hatte ein bisschen mehr Fachwissen. Ein bisschen mehr ist gut, aber ich hatte halt eben das Fachwissen, aber alles andere, die ganzen Probleme drumherum, die hatte ich auch. Und so bin ich dann da reingerutscht. Dann bin ich halt ein paar Leuten gefolgt auf Instagram und so weiter, bis ich dann halt einmal eine Story von einer, von einer Business-Coachin gesehen habe, die gesagt hat, also Steuern, da dürfte sie gar nichts zu sagen. Und da habe ich gedacht, oh, ich aber schon. Und dann habe ich ihr einfach auf die Story geantwortet. Wenn sie Lust hätte, könnten wir einen Podcast zusammen aufnehmen. Und ich würde mal so die gängigen Fragen vielleicht einfach beantworten, allgemein gehalten und so. Vielleicht ergibt das einfach eine Synergie und so weiter. Ja, und das war im Grunde dann der Startschuss für die Vollselbstständigkeit, weil ab dem Zeitpunkt wurde ich einfach komplett überrannt. Also anders kann man das nicht sagen. Da hatte ich 200 Mandatsanfragen in einer Woche. Also danach war ich ausgelastet. Und dann ging's los. Und so war ich dann in dieser Blase drin, weil diese Business-Coachin, die ja selber als Zielgruppe nur Online-Dienstleister, nur Coaches, Trainer, Berater, virtuelle Assistenten hatte. Und so war ich da direkt drin und konnte mich aber vom ersten Moment an mit allen von denen identifizieren. Und das hat das so einfach und auch smart gemacht eigentlich an der Stelle. Ja. Und das war so der Einstieg, der Weg, wie ich zumindest zu der Branche gekommen bin, ja.
Also es ist spannend, genau, du warst eher, also eigentlich letztendlich, genau, durch die Mitgliedschaft oder Zugehörigkeit zu der Community, jetzt nicht ein Mitgliederbereich, aber so der Bubble, die Leute, die dann da halt in der Szene unterwegs sind und sich informieren zumindest, Das sehe ich auch ganz häufig bei anderen. Ehrlicherweise weniger bei Mandatsakquise. Da sind viele Kanzleien gar nicht so sehr dahinter, aber tatsächlich Mitarbeiter finden relativ häufig. So einfach der Appell an alle anderen. Wenn ihr was sucht, beschäftigt euch mit den Leuten, die ihr erreichen wollt. Ich finde es immer witzig, wenn das in Steuerberatergruppen denn gepostet wird, dass man Mitarbeiter sucht oder Mandanten braucht oder ich denke so, kein Steuerberater geht jetzt zum anderen Steuerberater, um ihn zu beauftragen. Ihr müsst schon in der Szene stattfinden, wo ihr stattfinden wollt und nicht eure Kollegen fragen, ob ihr Mitarbeiter oder Mandanten bekommt. Das sind ja im Zweifel die Konkurrenten. Natürlich kann man sich austauschen über, wie machst du das und so, aber so dieses direkte, ich suche Mitarbeiter oder Mandanten, sollte man sich eher überlegen, für wen möchte ich das eigentlich machen?
Ja, absolut.
Gut, das ist natürlich, kann ich mir vorstellen, dass das natürlich dann auch, ich würde mal sagen, mit offenen Armen angenommen wurde, dass du als Teil der Szene, Gott sei Dank, endlich mal was über Steuern sagen konntest. Ich kenne diese Online-Welt ja auch. Die meisten Hörer werden es wissen, bin auch ja Content-Creator und war auch viele Jahre irgendwie so als Dienstleister für Social Media und Kommunikation und sowas. Auch durchaus Teil, jetzt bin ich nicht bei Mompreneurs, muss ich ehrlicherweise sagen, aber weder Mom-Entrepreneur bin ich ja, aber diese Hilfsbereitschaft in der Szene ist halt auch wahnsinnig groß. Da gibt es einen Designer, da gibt es einen, der die Webseiten bauen kann, da weiß einer, wie du das auf Social Media kommunizieren kannst. Es gibt jetzt ein Beispiel von dir, jemand, der sich mit Steuern auskennt, jemand anderes kennt sich, keine Ahnung, mit was aus, weil all das, was man eigentlich braucht und das unterstützt einen in der Selbstständigkeit zumindest am Anfang schon sehr. Weil du hast ja in der Regel kein Netzwerk, wenn du anfängst. Du weißt ja nicht, wo du alles herbekommst. Und wenn du dann eine Gruppe hast, wo letztendlich jeder alles irgendwie kann oder ich würde mal sagen, alles einem abgedeckt ist. Nicht jeder alles kann, aber in der Gruppe gibt es für jede Herausforderung, die du hast, eigentlich irgendjemanden, der das kann. Dann ist das sehr, sehr spannend. Und es ist nach wie vor so, auch wenn Steuerleute immer präsenter auch auf Social Media werden, ist das schon immer ein Thema, was deutlich unterversorgt ist. Also dieses Beispiel von, ach Gott, da gibt es mal jemanden, der Steuerfragen beantworten kann, diese Frage höre ich auch sehr, sehr regelmäßig.
Ja, also klar, es gibt jetzt auch viel, viel mehr Kanäle, die dieses Thema bespielen und so weiter. Ich glaube aber immer noch, dass dieses Netzwerken, was ich am Anfang sehr, sehr stark gemacht habe und was ich auch heute noch mache, ich bin in vielen Netzwerkgruppen drin und bin da auch immer noch die Ansprechpartnerin dann dafür, die ja auch in anderen Programmen und so weiter, also wirklich so Business-Coaching-Programme, wo ich dann Teil auch bin. Die Leute, die sich selbstständig machen, die wollen einfach einen Ansprechpartner, wo sie das Gefühl haben, die versteht mich, ne? Wo du auch schon sagst, also man braucht ein Verständnis einfach für die Mandate und für die Zielgruppe. Und die wollen sich das nicht irgendwo anlesen in einem Instagram-Post oder bei einem LinkedIn-Post oder so, weil dann haben die ja immer noch nicht die Antwort für sich, sondern einfach nur erstmal die reine Theorie. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, durch dann meine Produkte, die ich dann irgendwann entwickelt habe und durch eben die Teilnahme an vielen Podcasts oder auch anderen Coaching-Programmen, dieser Austausch, der ist sehr, sehr gefragt einfach. Also wirklich mal einmal eine Frage stellen zu können. Ja. Und das eine Antwort zu bekommen.
Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Es geht gar nicht darum, einen Content auf Social Media oder so Content zu produzieren und rauszugeben, sondern viel wichtiger ist das, was du sagst, eigentlich zuzuhören. Teil woanders zu sein, zuzuhören. Einfach wie ein normaler Mensch Teil von dieser Szene der Bubble zu sein. Und Steuerfragen hat jeder, der selbstständig unternehmerisch tätig ist. Jeder. Von daher muss man nur abwarten, bis da jemand die Frage stellt. Dann muss man gar nicht so, auch gerade für diejenigen, die vielleicht nicht so extrovertiert sind und sich gerne vor die Kamera stellen, ist überhaupt nicht notwendig in dem Fall, weil eine Steuerfrage hat jeder Selbstständige früher oder später. Mhm. Man muss eigentlich nur Teil davon sein und warten, bis die Steuer- oder Buchhaltungsfrage kommt.
Ja, das habe ich auch lange so gehandelt. Oder einfach auch einen Raum schaffen, so wie ich es dann gemacht habe, wo dann auch aktiv Fragen gestellt werden können. Und egal dann, ob jemand sich traut oder nicht, weil es dann ja auch eben Möglichkeiten gibt, dass man das anonym fragen kann. Ja, auch das kommt vor, weil jemand sich dann doch vielleicht zu doof fühlt. Ja, alles schon gehört und erlebt. wo ich ja immer sage, gibt's nicht. Aber ne, wenn jemand sich so fühlt, gibt's natürlich trotzdem die Möglichkeiten, einfach mal anonym Fragen zu stellen. Aber manchmal darf man auch aktiv sozusagen etwas schaffen, nämlich einen Raum schaffen, wo man dann auch Fragen gestellt bekommt. Ja, und da fehlt es ganz, ja, oder man hat nicht die Kapazität oder es ist nicht die Ausrichtung oder so von Berufskollegen. Aber da gibt es halt eben auch Möglichkeiten zu beraten. Ja, und
ja. Und vielleicht noch ein kleiner Punkt, den habe ich vorhin gedacht. Ich kriege mit, dass es da viel Verunsicherung gibt. Social Media Content, Videos zu produzieren, Posts zu machen und so, das ist per se nie Beratung. Das ist Content kreieren. Beratung wird es erst, wenn du auf quasi auf Fragen antwortest, wenn du auf individuelle Einzelsachverhalte eingehst und dann darauf reagierst. Das ist Beratung. Es kann jeder, egal ob Steuerberater oder nicht, Content produzieren. Das ist
auf jeden Fall.
Ich finde das super, dass viele Business Coaches und so weiter jetzt nicht rausgehen mit ihrem halb guten Steuerwissen, das zu machen. So ein paar machen es und es geht häufig schief. Aber vielleicht den Steuerexperten, die auch hier zuhören, das ist überhaupt berufsrechtlich gar kein Problem. Das ist per se nie eine Beratung und damit können das auch Nicht-Steuerberater machen, ohne Probleme. Ja. Was man halt nicht machen darf, ist auf Rückfragen ganz konkrete Einzelfälle darauf dann Hinweise geben. Aber dann wird es eine Beratung. Diese Übergänge sind wahnsinnig fließend und spannend, gerade jetzt in Zeiten von KI, weil eine künstliche Intelligenz kann auch kein Berater sein, antwortet mir aber auf individuelle persönliche Fragen. Das ist eine sehr dünne Linie, aber Social Media, YouTube und so weiter, Content zu produzieren, auch Bücher zu schreiben. Bei weitem nicht jedes Steuerbuch wurde von einem Steuerberater geschrieben. Das ist rechtlich, berufsrechtlich vollkommen unbedenklich. Das ist übrigens auch der Grund, warum die meisten Steuercoaches sich Steuercoaches nennen, weil die einfach Content produzieren und einem erzählen, wie es theoretisch geht und nie beraten, weil die halt nicht auf einzelne Situationen eingehen.
Ja.
Genau. Vielleicht für die Klarstellung, falls jemand sich unsicher gefühlt hat in dem Fall.
Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Agenda. Endlich eine Antwort auf die große Lohnfrage. Löhne outsourcen oder selbst abrechnen? Jede Steuerkanzlei muss selbst entscheiden. Egal welchen Weg Sie wählen, Agenda hat die passende Lösung. Neugierig? Mehr erfahren Sie unter agenda.de/Lohnfrage.
Du hast es aber schon gesagt, also du wolltest irgendwann mal Lehrerin werden und jetzt hast du gesagt, jetzt beantwortest du Fragen. Das heißt, du bist ja schon irgendwie im lehrenden Charakter, wie du schon gesagt hast. Ja. Irgendwie mündete es am Ende dann doch in einem sehr ähnlichen Beruf zumindest. Und du hast gesagt, du hast eigene Produkte entwickelt. Wie bist du da hingekommen? Das heißt, wir sind jetzt vom Setup so, du bist Teil von irgendwie Community, von der Bubble, du bist bei Business Coaches irgendwie präsent gewesen, hast Fragen beantwortet und dann hast du gesagt, 200 Anfragen. Die sind das klassische Mandatsanfragen oder wie bist du da vorgegangen, für die ein Angebot zu entwickeln? Weil es sind ja standardmäßig nicht die typischen Steuerberatungskunden. Das sind eigentlich die Selbstständigen, die in der Regel keinen Steuerberater oder Beraterin haben.
Also die Anfragen, die ich da hatte, das war wirklich also komplett die Branche, ja. Also da war ja nichts anderes bei. Und die wollten oder brauchten Unterstützung beim Abschluss und bei der Steuererklärung. Also klassisch unterjährig selbst gebucht. Und brauchten dann einfach jemanden für die Steuererklärung, weil sie sich da einfach doch zu unsicher fühlten, weil es vielleicht auch die erste war in der Selbstständigkeit, vorher irgendwie alles selbst gemacht, ne, so mit Anlage N und Lohnsteuerbescheinigung und so weiter.
Das geht aber immer dann, noch in der Komplexität, ja.
Ja, genau. Und dann gesagt, ah, jetzt wird mir das aber alles zu kompliziert. Und dann habe ich gedacht, aus meinem Blickwinkel natürlich nicht, mit fast, weiß ich nicht, wie viele Jahren dann Berufserfahrung, ja, ich kann da doch bestimmt was machen. Ja. Erstmal habe ich die ganz klassisch angenommen als Mandate und habe denen dann ein Angebot gemacht, dass ich halt eben auf deren Daten, ja, aus einem Buchhaltungstool eben dann die Steuererklärung und die Abschlüsse mache. Das mache ich auch bis heute noch, ja. Gleichzeitig habe ich mich jetzt in einer Online-Blase bewegt. Ich bin dann auch vielen Mandanten gefolgt, weil ich wollte dran sein und so. Bin vielen Business-Coaches gefolgt und es war immer die Rede von, du musst Online-Produkte entwickeln, um das zu skalieren. Ja, also wirklich dann auch mehrere Menschen gleichzeitig, ohne mehr Impact Hessen zu kennen und so. Und so bin ich natürlich in das Thema total schnell reingerutscht, sehr schnell, ja. Einfach, ja, weil das ja mir jeden Tag auf Social Media entgegensprang, ja.
Quasi diese ganze, was du sagtest, du warst jetzt die Expertin halt für Steuern und für Buchhaltung, aber so, wie setzt man eigentlich ein Business auf? Wie erhöht man eigentlich seine Marge und seine, wird skalierbar und so weiter? Da gab es halt andere Leute aus der Bubble, die...
Ja, genau, also im Grunde habe ich von meinen Mandanten wiederum gelernt, ja. Und dann habe ich halt einfach mich hingesetzt und überlegt, wie kann ich das denn jetzt auf meine Tätigkeit, meine Steuerberatung halt einfach auch anwenden, und bin halt relativ schnell eben in die Richtung Online-Kurs gegangen, ja, also dass ich erstmal so einen Grundlagenkurs anbiete, dann habe ich kleinere Mini-Produkte entwickelt, und bis ich dann 2020 den Steuerclub gegründet habe, und der auch bis heute noch läuft, etwas kleiner, weil wir haben ja auch alle nur immer eine begrenzte Zeit zu arbeiten, aber genau, den habe ich 2020 gegründet. Das war, hat dann alles so ein bisschen vereint, nämlich einen Grundlagenkurs und aber die Möglichkeit, und da komme ich jetzt eben auf dieses Fragenstellen, da kann man mir halt Fragen stellen, ja, regelmäßig, und man bekommt halt auf seine individuelle Situation einfach eine Antwort von mir. Ja. Und das ist das auch, was am meisten angenommen wird, ja, also wirklich dann nicht immer, nicht jeden Monat von jedem, ist klar, weil man hat einfach irgendwann eine Routine entwickelt, man weiß die Basics, die man für sich braucht, weil man braucht ja keine Fachangestelltenausbildung, man braucht ja nur das Wissen erstmal, was für den eigenen
braucht.
Fall, ja, ja, genau.
Du musst nicht wissen, was aktiver Rechnungsabgrenzungsposten ist, wenn du eine EUR machst. Ne?
So sieht's aus, ganz genau. Und ich glaube, das ist aber auch die Kunst, ja, dann wirklich zu schauen, was braucht denn mein Kunde gerade? Und genau deshalb ist es auch so wichtig gewesen, und es ist auch weiterhin wichtig, sich zu spezialisieren und wirklich sich dann auch, also in der Nische irgendwie zu platzieren. Und das habe ich ja schon 2018, 2019 ja gemacht und bin da auch bei geblieben, ja.
Was ich spannend finde an dem Vorgehen ist, einmal klar, du bist irgendwie so natürlich da reingewachsen, aber du hattest letztendlich ja die Kunden oder den Kontakt zu deinen Kunden vorher schon. Ich sehe das auch bei anderen Steuerberatern zum Teil, die produzieren auch Videokurse, weil in der Theorie klingt das ja auch super, du nimmst das einmal auf und dann verkaufst du das. Und das heißt, du hast einmal einen Produktionsaufwand und kannst es wie so ein Produkt verkaufen, und je mehr du verkaufst, steigt ja nicht dein Aufwand dadurch. Das lässt sich ja alles automatisch gut abwickeln. Und da kriege ich auch mit, dass das immer mehr Steuerberater auch machen, die sich dann aber echt schwer tun, diese Kurse zu verkaufen. Ich habe da ganz häufig den Eindruck, dass sie nicht diesen Schritt gehen, dass sie erst Kontakt zu ihren, letztendlich die Kundengruppe haben, deren Bedürfnisse verstehen und das dann anhand dieser Bedürfnisse entwickeln, sondern eher diese Theorie sehen, ein Online-Videokursangebot ist ein theoretisch ein gutes Geschäftsmodell, also entwickle ich mal was und suche dann danach die Kunden. Was fast immer zum Scheitern verurteilt ist. Das, was ich von außen sehe zumindest, dass die scheinen alle irgendwie zu kämpfen. Und bei dir, dein Angebot gibt es ja, jetzt mal nicht ewig, aber doch für, ich muss sagen, Online-Geschäftsmodell-Verhältnisse schon sehr lange und etabliert. Aber das Spannende ist, dass du letztendlich ja Kontakt zu den Kunden zuerst hattest. Und dann,
ja,
dann ist es ja fast natürlich irgendwie, dass, wenn du es an deren Bedürfnisse ausrichtest, an deren Fragen ausrichtest, dass die dann Interesse haben. Dann ist das Verkaufen nicht mehr so schwer.
Das auf jeden Fall. Und ich habe einfach, ich war ein bisschen egoistisch einfach, weil ich konnte halt auch nicht mehr Mandate annehmen. Ich wollte aber viel mehr Leuten helfen. Ja, also wir Steuerberater haben ja, also nicht nur wir Berater, aber ich habe ein sehr ausgeprägtes Hilfsbedürfnis. Ja, und habe immer so gedacht, hier kann ja nicht die Grenze sein. Ja, also es kann ja nicht sein, dass ich irgendwie bei, ich war in der Spitze, glaube ich, bei 190 Mandanten in der Einzelkanzlei mit einer Mitarbeiterin. Das war sehr viel. Okay. Ja. also da habe ich irgendwann gedacht, mehr geht halt nicht. Also das ist schon zu viel eigentlich, ja, gleichzeitig, und mehr geht nicht. Ich möchte aber trotzdem helfen. Und jetzt war ich ja einfach thematisch im Grunde von Tag 1 immer damit konfrontiert, dass es Online-Kurse gibt und dass es Möglichkeiten der Skalierung gibt. Das heißt, ich habe im Grunde das, was ich jeden Tag mir entgegengesprungen ist, wie ich das immer so schön sage, habe ich einfach angenommen und dann in einem wirklich auch umgesetzt. Ja. Und ich meine, auch viel hin und her, und hat auch, manche Sachen haben nicht so gut funktioniert wie dann andere. Ich meine, das gehört auch dazu, und das ist auch super, ja. Und man braucht aber, und das ist das, wo du auch sagst, man braucht dieses absolute Verständnis für diese Menschen, die man erreichen möchte. Das sagt dir auch jeder Online-Business-Coach. Du musst deine Zielgruppe kennen.
Ja, es klingt so schön in der Theorie. In der Praxis ist es halt, dann steht man trotzdem davor.
Ja, ich dachte auch immer, ich verstehe die immer noch nicht, aber im Grunde eigentlich schon. Und warum? An der Stelle hatte ich es ein bisschen leichter vielleicht, weil ich meine eigene Zielgruppe war. Ja. Ich bin durch alles selber durch die ganzen Pains, durch die Unsicherheit, ja. Wie gesagt, natürlich wusste ich, wie ich eine Buchhaltung zu einem Abschluss, zu einer Steuererklärung mache. Aber auch ich wusste nicht, wie ich mich in meiner eigenen Buchhaltung organisiere. Ja, ich habe auch meine Buchhaltung auf den letzten Drücker gemacht. Ja, ich meine, da kommen zwei Probleme zusammen. Ich hatte keine Routine und zweitens, der Schuster trägt die Schuhe, sagt man ja so. Das heißt, ich habe meine Sachen auch immer auf den letzten Drücker geschoben, ja. So, meine Steuererklärung war auch immer die letzte, die ich abgegeben habe im Jahr. Also solche Dinge, ja. Auch das habe ich jetzt verändert, ja. Jetzt ist es immer die erste, die ich abgebe, damit die erledigt ist. Genau. Aber ja, es ist halt so wichtig, das zu verstehen. Und bei mir war es halt einfach die eigene Erfahrung, die mir unfassbar geholfen hat. Das geht jetzt nicht bei jedem, ja, und nicht bei jedem Online-Kurs. Weil wenn jetzt ein Steuerberater zum Beispiel einen Online-Kurs macht über, weiß ich nicht, GmbH-Gründung oder so und firmiert selbst noch als Einzelunternehmer, der kann das fachlich bestimmt sehr, sehr gut begleiten und auch sehr gut einen Online-Kurs dazu machen. Ich glaube aber, genau da ist der Knackpunkt, wenn man es selber nicht durchlebt hat, dann fehlt einfach so das letzte bisschen an Verständnis, weil man selber nicht durchlebt hat.
Also ich höre durchaus einige Parallelen zu auch vergangenen Folgen und Gesprächen, die wir hatten. Genau was du sagst, du kennst die Theorie, wenn du weißt, was zu tun ist, aber in der Praxis fühlt es sich anders an. Manchmal ist die Praxis halt auch immer anders als die Theorie. So bleiben wir bei dem Beispiel, was du sagst. Wenn ich noch nie als Steuerberater selbst eine GmbH gegründet habe, dann weißt du nicht, Notar, fair enough, das kriegt man noch irgendwie hin, aber dass das Bankkonto eröffnen gar nicht mal so simpel ist, wenn man klassische Bank geht, dass man da teilweise 3 Wochen, 4 Wochen dann wartet, bis man mal vorstellig werden darf bei klassischen Banken, bis das geht und dass es aber Online-Lösungen gibt, die dann auch in Ordnung sind und dass man, sobald man im Handelsregister steht, erstmal 20 Fake-Briefe bekommt mit Zahlungsaufforderungen, dass man die alle ignorieren muss. Und das sind so die vielen Sachen, die haben ja nichts mit der Theorie zu tun. Es ist eher so das Praktische, wie komme ich denn sinnvoll zum Ziel? Und ich glaube schon, dass das ein echter Nachteil ist, beziehungsweise dass Steuerfachleute, Steuerberater einen Vorteil haben, die halt Teil ihrer Zielgruppe sind. Und das heißt, wenn ich Immobiliensteuerrecht beraten soll, dann sollte ich vielleicht auch mal eine Immobilie in irgendeiner Form gekauft oder besessen oder was auch immer gemacht haben, weil mir sonst genau das fehlt. Und ich glaube, warum mich das erinnert an frühere Folgen, wir sprechen häufiger auch mal mit Quereinsteigern. Und wenn ich Gastronomen und Hotels beraten möchte, dann ist das vielleicht auch nicht so blöd, irgendwie in dem Bereich gearbeitet zu haben. Oder genau, Online-Geschäftsmodelle, das mal selber ausprobiert zu haben. Ich glaube, das kann man fast übertragen auf jeden Bereich, dass es gar nicht so schlechte Voraussetzungen sind, um in der Steuerberatung einen guten Job zu machen, ist einfach Erfahrung im Bereich der Zielgruppe. Und das kann man als Quereinsteiger machen oder wie du, das ist jetzt ehrlicherweise, lag ja fast auf der Hand, sich an Gründer und Selbstständige zu richten, während man gerade gründet und sich selbstständig macht. Das ist ja fast ein Automatismus. Aber ich glaube, die Erkenntnis, die gilt letztendlich für jeden Bereich. Na klar, wirst du jetzt, wenn du Energiekonzerne beraten möchtest über Stromsteuer, keine Ahnung, ob das ein Beratungsfeld ist, aber dann ist es vielleicht dann trotzdem nicht so doof, vielleicht da früher mal auch gearbeitet zu haben. Was natürlich nicht heißt, wenn man jetzt Steuerberater ist, dass man erstmal ein Praktikum irgendwie bei E.ON machen muss.
Aber warum nicht?
Erstens, warum nicht? Aber es ist vor allen Dingen eine Ermutigung auch für Quereinsteiger. Wenn ihr in irgendeiner Branche arbeitet und mit dem Gedanken spielt, ach, eigentlich macht die Verwaltung, die Zahlen, die Bilanz und das alles für mir viel mehr Spaß, ist, glaube ich, die Tür für Quereinsteiger, gerade für sowas extrem offen und bereit, das zu machen. Anderes Beispiel, und dann haben wir genug Beispiele, ich kenne durchaus einige, die halt entweder verheiratet sind oder selbst einen Migrationshintergrund haben und das konkrete Beispiel, woran ich gerade denke, ist Migrationshintergrund aus Dänemark, also ist nicht ganz exotische Migration, aber trotzdem gibt es wahnsinnig viele Unternehmen, die sowohl dänisch, deutsch irgendwie sind und allein mit den Sprachkenntnissen und einem Grundverständnis, wie funktioniert Verwaltung eigentlich in Dänemark, ist das ein absolutes Alleinstellungsmerkmal für diesen Steuerberater. Ich glaube, das ist generell sehr spannend, auch für jeden, dass man sich überlegt, was bringe ich eigentlich mit, abseits von dem Wissen, was ich halt irgendwie in der Ausbildung oder im Studium über Steuerrecht gelernt habe.
Ja, und das Feedback ist halt einfach auch sehr, sehr groß dann da, also und auch sehr wertschätzend, ja. Dadurch, dass ich halt so ein Grundverständnis für sowohl die Mandanten habe, aber eben auch für die Tätigkeit, die ja ausüben, nämlich ein Online-Business, ja. Ich habe also ein eigenes Online-Business auch aufgebaut. Das heißt, die müssen mir nicht erklären, was ist Zoom, Teams, Canva und Co. Also diese ganz klassischen Tools, die man so im Online-Business in meiner Blase da auch verwendet. Wenn jemand das jetzt in seiner Buchhaltung hatte, habe ich immer gehört, ja, mein alter Steuerberater, dem muss ich das da jedes Mal neu erklären. Ne? Die wussten überhaupt nicht, was das ist. Ich sage, ja, und ich wusste es halt, weil ich habe die selber angewandt. Ich wusste sofort, ist es ein Tool für einen Podcast? Ist es ein Tool? Ist es überhaupt ein Tool? Ist es eine Software? Was ist es überhaupt? Und das macht es dann für die Mandanten viel sicherer. Es geht viel um Sicherheit und Vertrauen natürlich bei uns. Und je mehr du von denen verstehst, was sie dir einreichen, was sie dir sagen, desto sicherer fühlen die sich. Und dann kannst du dich auf viel mehr andere Dinge konzentrieren. Und das war dann eben auch der Shift zu sagen, gehe halt auch mehr in die Beratung rein, ja. Und das ist dann halt die Folgewirkung. Und das macht das Ganze auch weiterhin so schön und spannend. Und
einen Gedanken oder eine Frage hatte ich noch im Kopf, aber die hast du damit ein bisschen implizit auch beantwortet. Du hast vorhin gesagt, du hast auch oder buchst auch auf den Systemen des Mandanten quasi, was, ich würde mal sagen, für viele Steuerberater ein absolutes No-Go wäre, weil da musst du dich ja mit ganz viel Software aussetzen und DATEV ist ja schon kompliziert genug, aber das heißt, dieses Wissen, dieses technologische Verständnis, einmal wie Geschäftsmodell funktioniert, aber letztendlich auch welche Tools und Software man für Buchhaltung und Steuern benutzen kann, das Wissen beziehst du dann auch quasi aus deiner Bubble oder sagst du, oder aus deiner, ich sage immer Bubble für diejenigen, ne, das ist die Szene, die, ich glaube, das Wort ist inzwischen allgemeingültig bekannt, aber woher kommt das? Oder sagst, okay, nee, deine Mandanten, deine Kunden kommen halt an mit den Fragen und dadurch weißt du, dass halt, keine Ahnung, Lexware, Safdesk, Accountable und Fastbill und Papierkram und wie sie alle heißen, dass das Themen sind.
Also ich buche jetzt nicht super viel in den Systemen der Mandanten, sondern das machen die schön selber. Aber ich kenne mich in allen gängigen Tools, also gerade die von dir genannten, auch überall zumindest in der Grundlage aus. Und bei den zwei größeren kenne ich mich auch on Detail aus. Da kann ich auch Rechnungen schreiben und Sachen verbuchen und alles fertig machen. Ja. Woher kommt das? Natürlich habe ich mich dann damit eben auch beschäftigt. Gleichzeitig nutze ich eins der Tools auch eben für meine eigene Buchhaltung. Ich mache die gar nicht in der DATEV, um Gottes Willen.
Du bist diese Woche schon die zweite Steuerberaterin, die mir erzählt, dass sie ihre eigene Buchhaltung nicht oder ihre eigene Rechnung auch nicht in DATEV machen.
Ja, warum sollte ich das denn tun? Also das macht ja keinen Sinn. Nee. Also vielleicht, wenn eine Steuerkanzlei über die Beratervergütungsverordnung abrechnet und so weiter, dann sollte das über die DATEV laufen, weil da sind ja alle Gesetze und alles hinterlegt und alle Gegenstandswerte und was auch immer. Ich rechne so aber nicht ab. Ergo hält mich einfach für die Rechnungsschreibung zum Beispiel schon mal gar nichts in der DATEV. Und wenn ich dann schon in einem anderen Tool meine Rechnung schreibe und das so ausprogrammiert ist, dass ich dann damit den Rest auch machen kann, ja, warum sollte ich das dann nicht machen? Und durch dieses Verständnis auch für die Technik dahinter. Ich meine, ich bin so ein Millennial, ja. Ich probiere einfach aus. Ich mache das einfach. Ne? Also entweder klappt es oder es klappt nicht. Oder vielleicht ist das auch typenabhängig. Aber auf jeden Fall versuche ich mich dann auch einfach an der Technik. Und das ist vielleicht auch mein Vorteil, ja, dass ich dann nicht immer erst alles zerdenke oder so, sondern ich drücke im Zweifel auch mal auf ein Knöpfchen, weil im Worst Case, ich lösche halt nichts sofort, ja. Dadurch habe ich einfach natürlich auch so ein sehr technisches Verständnis und das vereint das alles zusammen. Und ich glaube, das macht dann auch meine Positionierung tatsächlich aus.
Super spannend. So, wie siehst du generell die Entwicklung einmal der sage ich, der Online-Szene? Ist ein bisschen quatschig, das sozusagen, ehrlicherweise, weil welches Geschäftsmodell ist komplett offline heutzutage irgendwie? Irgendwie ist es ja die ganze Breite der Wirtschaft irgendwie zumindest Online-Anteile. Aber dein Kunden-Mandantensegment, in dem du tätig bist, man merkt ja, dass gerade die Softwareanbieter auch immer mehr weiter aufrüsten und noch mehr anbieten und noch mehr anbieten. Keine Ahnung, hast ein Buchhaltungsprogramm und das Bankkonto drin und die Gehaltsabrechnung kannst du gefühlt auch noch selber machen. Und wie siehst du die Entwicklung? Wandert immer mehr der klassischen Steuerberatungstätigkeit zu Software, weil die immer mehr können? Oder sagst du, nee, es wird eigentlich immer schlimmer, weil wenn die Leute jetzt auch noch anfangen, selber die Gehaltsabrechnung für ihre Mitarbeiter zu machen, dann bricht einfach Chaos aus und Beratungsbedarf wird immer viel größer. Also wandern letztendlich Anteile immer mehr Richtung Softwarewelt oder sorgt dieses immer weitere Digitalisierung oder Durchdringung von Software eher dazu, dass die Beratung immer weiter ansteigt?
Sowohl als auch, würde ich, also wenn ich die Frage jetzt richtig verstanden habe. Aber ich glaube schon, dass sich viel mehr in die Software verlagert tatsächlich. Ja. Wenn wir jetzt mal so ein ganz klassisches Mandat nehmen von mir, ja. Also ja. Online-Dienstleister, vielleicht ein Coach, ja, der schreibt ein paar Rechnungen, verkauft das vielleicht sogar noch über einen Zahlungsanbieter, hat ein paar Kosten für Tools, vielleicht noch für einen Freelancer oder einen Mitarbeiter und viel mehr passiert da ja nicht, ja. So. Warum genau kann ich diesen Mandanten nicht befähigen, das selber zu machen? Auch die Lohnabrechnung, die vielleicht einfach nur ein Knopfdruck ist, ja. Ich verkaufe dafür einmal eine Einrichtungsberatung, vielleicht auch mal irgendwie die ersten 3 Monate Kontrolle, wie auch immer. Und dann lasse ich diesen Vogel fliegen, ja. Und dann lasse ich doch bitte einfach den Mandanten das selber machen, wenn die Technik das doch hergibt. Wir reden ja hier nicht über, mittelständische Handelsunternehmen, die weiß ich nicht, was für Umsätze und für Umfang haben, ja, sondern wir reden über bestimmte Branchen, die damit einfach abbildbar sind. Und wenn jemand eh doch seinen Beleg virtuell in der Hand hat, ja, und mit einem Tool befähigt wird, im Grunde mit 3 Klicks den so verarbeitet zu haben, dass es fertig ist, dann sehe ich mich als Steuerberaterin überhaupt nicht in der Aufgabe, ihm das jetzt wegzunehmen, damit ich den 3-mal in die Hand nehme, den Beleg, um dann 5 Klicks zu machen und dann dafür eine Rechnung zu schreiben. Das entspricht überhaupt nicht meiner Grundeinstellung dazu. Ich befähige lieber, dass er das richtig macht. Und da ist auch bei der Buchhaltung im Grunde nicht die Grenze gesetzt, denn ich habe dann wiederum auch ein Angebot geschaffen zu sagen, du kannst auch deine Steuererklärung selber machen. Ja, weil wenn du es vorher selber gemacht hast mit deiner Anlage N, dann weißt du ja schon den Großteil, ja, deiner Steuererklärung hast du schon gemacht. Hat auch alles gut geklappt. Das vergisst du ja nicht, nur weil du dich jetzt selbstständig gemacht hast. Das heißt, dir fehlt ja nur das neue Wissen. Und da begleite ich einfach. Da sage ich, wir haben Daten, die können wir kontrollieren, wir können sie korrigieren. Und ich kann mir einfach einmal zeigen, wie du die Daten jetzt in deine Steuererklärung bekommst. Weil du hast die Daten ja schon. Du musst ja nichts Neues machen, sondern du musst technisch einfach nur wissen, was du jetzt zu tun hast. Und vielleicht ein paar Besonderheiten beachten, weil die Tools ja natürlich nicht alles können. Die lernen ja auch dazu, die entwickeln sich weiter und so weiter. Das heißt, dadurch, dass ich so ein tiefes Verständnis zum Beispiel für Lexware, Selfdesk und Co. habe, weiß ich auch, wo deren Grenze ist. Und ich weiß, wie wir diese Grenze umschiften können, um trotzdem eine richtige EUR hinten raus abzugeben. Aber wer bin ich denn, den Mandanten das wegzunehmen, wenn sie doch diese Daten schon für sich aufbereiten? Und ich glaube, das ist ein grundsätzlich anderes Denken, als viele andere Kollegen einfach haben. Und das andere hat genauso die Daseinsberechtigung, weil es gibt immer noch die Mandanten, die brauchen das und die sind vielleicht auch so groß, die haben auch keine interne Buchhaltung, die wollen das weg vom Tisch haben, weil die sich auf ihren Job konzentrieren wollen. Fair, das ist in Ordnung, das hat alles seine Daseinsberechtigung, aber für meine Branche und gerade für die Kleinen macht es total Sinn, das eben nicht denen aus der Hand zu nehmen.
Ja, also ich finde es super spannend. Du hast jetzt wahrscheinlich ganz natürlich was gesagt, was ich sehr gut finde und das eigentlich ganz gut zusammenfasst, was auch der Lerneffekt für viele andere sein kann, ist, du sagst, meine Branche. Du sagst gar nicht, wir sind die Steuerberatungsbranche, sondern du sagst, ich bin eigentlich Teil der Branche, der Kundengruppe. Aber dieses Selbstverständnis, das beschreibt es eigentlich ganz gut. Und das finde ich sehr faszinierend, weil ich glaube, viele können davon was lernen. Und genau, wie du sagst, es ist ja auch keine Konkurrenz. Also klar, ist irgendeine GmbH mit 100 Mitarbeitern, Industriebetrieb und so weiter. Da hat der Inhaber keine Lust, sich am Sonntagabend die Buchhaltung zu machen. Muss er ja auch nicht. Dafür gibt es ja auch dann die Anbieter, die das gut können. Aber was ich von deinem Ansatz wahnsinnig spannend finde, ist, wir haben schon mit einigen Content-Creatern, Textfluencern, wie auch immer man sie nennen möchte, gesprochen. Die nutzen das aber letztendlich ganz häufig fürs Marketing, um dann am Ende in ihrem Angebot, das, was sie dem verkaufen, doch letztendlich eher klassisch Steuerberatung zu sein. Und du hast da dieses Leute befähigen und Dinge erklären, letztendlich zu deinem Geschäftsmodell gemacht. Das heißt, bei dir ist es nicht nur ein vorgeschaltetes Marketing, um Mandanten zu akquirieren, sondern zieht sich komplett durch deine ganze Tätigkeit durch. Und das finde ich sehr spannend, weil das unterscheidet dich von, ich will jetzt keine Namen nennen, aber alle Leute, die halt irgendwie Steuer-Content aus Social Media machen. Oder nicht allen, aber doch sehr vielen. Inklusive mir, muss man natürlich auch sagen. Das ist ein sehr, sehr spannender Ansatz. Und ich glaube, viele Gedankenanregungen auch für viele anderen dabei. Deswegen an der Stelle vielen lieben Dank für diese Gedankenanregungen. Wenn ihr, liebe Hörer, dazu Fragen habt, Anmerkungen habt, Carina, wo findet man dich?
Ja, man findet mich erstmal vor allem auf meiner Webseite. Ich habe gesehen in Vorgeschichten, du kannst was verlinken, ne? Kannst du gerne tun. Social Media Kanal ist Instagram und LinkedIn. Einfach über den Namen findet man mich sofort. Und genau, da bin ich mehr oder weniger aktiv. aber es wird jetzt wieder mehr, versprochen.
Super. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Vielen lieben Dank, liebe Hörer, für eure Zeit und eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr Anregungen generell zum Podcast habt, gerne mal dabei sein solltet oder einen Kollegen, Kollegin kennt, der auch oder der, die auch dabei sein sollte, schreibt uns sehr gerne. Und damit wünsche ich euch einen schönen Monat und wir hören uns in der nächsten Folge.
HMD Software. Manchmal lohnt es sich, neue Wege zu gehen. Mit HMD Software wird der Wechsel leicht gemacht. Einfach, klar und ohne Umwege. So gewinnst du wertvolle Zeit für das Wesentliche. Entdecke, wie unkompliziert es sein kann, frischen Wind in deine Abläufe zu bringen. Hashtag sei mutig, denk neu. Jetzt informieren unter www.hmd-software.com. HMD Software AG. Wir machen Bürokratie einfach.